Herzlich willkommen in der Sendereihe Credo bei Radio Horeb und Radio Maria in Südtirol. Mein Name ist Anjuta Engert. Schön, dass Sie heute Abend mit dabei sind, wenn wir über folgendes Thema sprechen. Es führt drei König Gottes Hand, die heiligen drei Könige in Verehrung und Brauchtum. Am Telefon verbunden bin ich jetzt mit Professor Dr. Manfred Becker-Huberti. Er ist zugeschaltet aus Grevenbruch. Guten Abend.
Guten Abend.
Schön, dass wir Sie gewinnen konnten heute für dieses Thema, denn für dieses Thema sind Sie besonders qualifiziert, wenn man das sagen kann. Ich denke, man kann auch sagen, dass Sie so etwas wie ein Brauchtumsforscher sind. Stimmt das?
Ich würde es religiöse Volkskunde nennen, aber ich habe gegen andere Begriffe nichts einzuwenden.
Es ist zumindest auch eines Ihrer Hobbys, sich damit auseinanderzusetzen, nämlich mit dem religiösen Brauchtum. Das haben Sie in diesem Fall auch getan. Und wenn wir über dieses Thema, wenn wir über drei Könige sprechen, dann bei diesem Stichwort, wenn das fällt, dann werden viele damit wahrscheinlich auch gleich an die Sternsinger denken. Jene weltweit größte Initiative von Kindern für Kinder in Not. Als drei Könige gekleidet ziehen sie zwischen Neujahr und dem Dreikönigstag von Haus zu Haus. Sie singen, sie segnen und sie sammeln auch Geld für Hilfsprojekte in aller Welt. Im Jahr 2004 haben die deutschen Sternsinger rund 33 Millionen Euro gesammelt, so Manfred Becker-Huberti. Und damit ist die Sternsinger-Aktion auch die erfolgreichste Aktion. Und ich entnehme diese Daten Ihrem Buch, das Sie geschrieben haben über die Heiligen Drei Könige, über Geschichten, Legenden und Bräuche. Im Greven Verlag in Köln ist es erschienen und es ist wirklich eine ganze Ansammlung von Geschichte, von Brauchtum, von Kunst, von Legenden, auch von Gebeten. Selbst das Kulinarische kommt nicht zu kurz und auch, wie man es in der Familie feiern kann, was man basteln kann. Auch das berücksichtigen Sie in diesem Buch. Es ist also sehr umfassend. Wie sind denn die Sternsinger als weltweit größte Solidaritätsaktion von Kindern für Kinder eigentlich entstanden, Herr Professor Dr. Manfred Becker-Huberti?
In Erinnerung an das alte Sternsinger-Brauchtum hat sich nach dem Zweiten Weltkrieg die eine oder andere Pfarrei erst in Süddeutschland, dann aber auch in anderen Teilen der Bundesrepublik, in Österreich, entschlossen, das Sternsinger-Brauchtum wieder einzuführen, allerdings in einer geänderten Form. Die alten Sternsinger, die gingen und sammelten für sich. Die neuen Sternsinger, die sammeln für die, die nicht selber sammeln können, die aber in Not sind. Die Idee dahinter, Kinder helfen Kindern und sind Botschafter auf diese Art und Weise für die Menschlichkeit. Und diese Idee ist so gut und so durchschlagend, dass sie dazu führte, dass diese einzelnen Aktionen koordiniert wurden. Hier in Deutschland hat der Bund der katholischen Jugend und das Kindermissionswerk eine Gemeinschaft gebildet, die Sternsinger-Aktion, und koordiniert das Ganze. Die Spenden werden verschiedenen Hilfsprojekten weitergegeben und sind in der Regel immer Hilfe zur Selbsthilfe, kleine Aktionen, die den Kindern zugutekommen. Und das ist ein ausgesprochen erfolgreiches Unternehmen. Es gibt nichts in der Welt Vergleichbares.
So erfolgreich, dass Sie das natürlich auch in Ihrem Buch schildern. Jetzt waren Sie ja am Institut für religiöse Volkskunde in Münster tätig. Aktuell sind Sie Lehrbeauftragter an der Katholischen Fachhochschule Köln. Sie sind auch Honorarprofessor an der Philosophisch-Theologischen Hochschule in Wallendar. Sie waren noch bis 2006 verantwortlich für die Öffentlichkeitsarbeit im Erzbistum Köln und war noch tätig als Lehrbeauftragter im Fachbereich Pädagogik der Universität Düsseldorf. Und ich könnte noch eine ganze Reihe anderer Ämter und Tätigkeiten aufzählen. Sehr viele, wie mir scheint. Jetzt dieses Buch, was Sie geschrieben haben und was Sie auch so ein bisschen als Hobby auch angegangen sind, haben Sie das denn in Ihrer Arbeitszeit geschrieben?
Nein, natürlich nicht. Sowas kann man nur in der Freizeit schreiben. Die Arbeitszeit, die hatte ich für andere Dinge zu nutzen. Aber es sind Dinge, die einem in die Hände kommen während der Arbeit. Ideen, Vorstellungen. Und ich bin ein Zettelmensch, der solche Ideen auf einem Zettel notiert, diese Zettel sammelt und irgendwann fängt man an zu sortieren und daraus entwickelt sich die Idee unter ein Bild. Der Hintergrund hierzu war gewesen, dass der Weltjugendtag natürlich die drei Könige in den Mittelpunkt stellte. Und da war die Überlegung, ob man nicht einmal hingehen sollte und ein bisschen die Tiefen der drei Könige ausloten. Und mein Ziel war es, so eine Art Hausbuch herzustellen, also ein Buch, das man nicht einmal liest und wegstellt, sondern das man immer wiederholen kann, weil man einzelne Aspekte herausgreift. Und das habe ich versucht.
Und das ist Ihnen mit Sicherheit auch gelungen. Ja, die meisten heute wissen vielleicht gar nicht mehr, wenn die Sternsinger vorbeikommen und C plus M plus B auf den Türpfosten schreiben, dass das Christus Mansionem Benedicat heißt, aber früher war es gar nicht so gemeint. Früher waren wirklich auch die Anfangsbuchstaben damit gemeint. Ist jetzt nun, hat sich da etwas verändert, verschoben? Ist das so eine Art Neubegründung auch des Sternsinger-Brauchtums? Kann man das theologisch nachvollziehen?
Ich glaube, man kann sicherlich sagen, dass das abergläubische Element, das mit dem Anschreiben von CMB an der Außenseite der Tür verbunden wurde, inzwischen nicht mehr vorhanden ist. Das CMB an der Haustür von außen mit weißer Kreide geschrieben bedeutete, dass man für die Dämonen eine Sperre aufrichtete. Die Dämonen, weiß gekleidet, nach abergläubischer Ansicht, stolperten über diesen Segensspruch und mussten dann weichen. Diese Vorstellung ist in dieser weißen Kreide nach wie vor enthalten, aber es wird nicht mehr so ausgedeutet. Und wenn man das CMB versteht als Christus, schütze, segne dieses Haus, dann hat es auch nicht mehr diese Richtung einer abergläubischen Handlung. Das, glaube ich, ist inzwischen vergessen. Und insofern ist das, was in den 50er Jahren aufkam, mit der Umdeutung von CMB, das ist eine sinnvolle Richtung gewesen.
Ich selber muss gestehen, die Sternsinger, das kenne ich auch als eine Aktion, wo man für die eigene Tasche sammelt. Ich komme vielleicht auch aus der Diaspora. Jedenfalls schildern Sie auch, dass die Sternsinger zu Missbrauch animierten, indem sie zwielichtige Elemente, die Sternsinger, nutzten, um sich ein Zubrot zu verschaffen. So ein Zitat aus Ihrem Buch.
Ja.
Sie schildern auch, wie Ende des 18. Jahrhunderts eben nicht nur die ersten Verbote erlassen wurden, sondern auch deren Geltung gleichzeitig durchgesetzt wurde. Da heißt es etwa, als in Thüringen 1780 die Sternsingerei wegen groben Unfugs polizeilich verboten wurde. Doch da protestierte dann ausgerechnet Johann Wolfgang Goethe. Waren denn zu dieser Zeit die Sternsinger auch schon über die Konfessionsgrenzen, ja, wie kann man sagen, zum allgemein verankerten Brauchtum geworden?
Nein, die Sternsinger waren immer eine katholische Einrichtung. Aber Johann Wolfgang von Goethe liebte natürlich das Exotische, das Andersartige, das, was, sagen wir mal, herausforderte, die Dinge neu zu sehen. Und insofern hatte er was für die Sternsinger übrig. Er hat dazu ja auch ein etwas ironisches Gedicht gemacht, das dies beschreibt. Das Gedicht war die Heiligen Drei Könige mit ihrem Stern. Sie essen, sie trinken und bezahlen nicht gern. Sie essen gern, sie trinken gern, sie essen, trinken und bezahlen nicht gern. Und so geht das ganze Gedicht durch. Das heißt also, er nimmt es schon ein gutes Stück auf die Schippe. Auf der anderen Seite ist er gegen diese radikalen Lösungen des schlichten Verbotes. Man kann nicht etwas, was ein Brauch ist, verbieten. Man muss überlegen, ob man diesen Brauch neu gestalten kann. Das wurde aber in dieser Zeit nicht getan. Und so wurde durch Verbot dieses Brauchtum regelrecht platt gemacht. Und es ist faktisch ausgestorben gewesen.
Ja, wäre es vielleicht auch heute wieder an der Zeit, das Brauchtum neu zu gestalten, neu zu beleben? Denn wenn man fragt, ja, Sternsinger gestern, heute und immer da, ist es so, wird es so sein? In vielen Ortschaften, und das ist sicher nicht nur im Südwesten Deutschlands so, öffnen die Menschen ja nicht unbedingt den Sternsingern die Türe, sondern halten sie verschlossen, obwohl sie vielleicht da sind. Vielleicht wissen viele Menschen gar nichts mehr damit anzufangen. Es gab sogar auch Beschwerden, dass wenn unaufgeforderte Haussegen an den Türrahmen geschrieben wurde, dass es da schon Forderungen nach Schadensersatz gab. Wie würden Sie das beurteilen, wenn jetzt so Brauchtum und Glaube innerhalb der jüngeren Generation teilweise schon verdunstet ist und da auch schon ein Generationenbruch stattgefunden hat? Wie kann denn nun da der tiefere Sinn auch für das alle Sinne ansprechende Brauchtum als etwas Lebensnotwendiges für das Feiern auch in der Familie wieder neu entdeckt werden, Herr Professor Manfred Becker-Huberti?
Beim Sternsinger Brauchtum glaube ich noch nicht an das Verdunsten dieses Brauches, sondern ich glaube eher, dass die Menschen sehr vorsichtig geworden sind gegenüber Fremden, die an der Türe schellen oder anklopfen. Da gibt es zu viele schlechte Erfahrungen, man liest zu viel in der Zeitung und ist ausgesprochen vorsichtig geworden. Hier in unserer Gegend hat man das so gemacht, dass über die Zeitung die Leute über diesen Brauch informiert werden und gebeten werden, sich einzutragen, wenn sie von den Sternsingern besucht werden wollen. So gibt es dann eine Liste, in die man sich immer ein- oder man kann sich auch austragen. Und auf die Art und Weise kommen die Sternsinger nur dahin, wo sie auch bekannt und gewollt sind. Ich halte das für eine ganz gute Lösung, denn erstens können nicht die Sternsinger alle besuchen, das geht von der Menge her, in bestimmten Gegenden gar nicht. Und das andere ist, wo sie hinkommen, sollen sie dann auch willkommen sein. Ich glaube, man vergisst vielfach bei all diesen Elementen, diesen Brauchelementen, dass die familiäre Tradition weggebrochen ist. In den Familien werden solche Dinge nicht mehr weiter erzählt und weitervermittelt. Das ist eher die Ausnahme. Man erwartet, dass man über die öffentlichen Medien über solche Dinge informiert wird. Und das geschieht für meinen Geschmack noch viel zu wenig.
Wir kommen von fern, aber in dem Postillon. Wir sind die drei Könige mit einem Stern, aber in dem Postillon.
Wir sprechen in Credo heute über das Thema, es führt drei König Gottes Hand, die heiligen drei Könige in Verehrung und Brauchtum. Zu Gast ist Professor Dr. Manfred Becker-Huberti. Ja, die heiligen drei Könige, die sind uns irgendwie vom Sprachgebrauch her ja ganz geläufig. Aber wenn man nach ihrer Herkunft fragt, dann stößt man ja lediglich auf den Evangelisten Matthäus. Aber da ist nicht etwa von drei Königen die Rede, sondern von den Weisen aus dem Morgenland. Wie sind denn aus Ihnen nun die offiziellen Heiligen Drei Könige geworden?
Nun, zunächst einmal, die Weisen waren auch nicht drei Weise, sondern es waren die Weisen mit drei Geschenken. Bereits Origenes hat um die Wende zum Jahr 200 daraus geschlossen, dass es drei gewesen sein müssen, denn wenn sie drei Geschenke hatten, waren es auch drei Weise. Das nächste war, dass man überlegte, dass sie Repräsentanten der Nichtjuden waren. Also kamen sie aus den drei damals bekannten Kontinenten, aus Europa, aus Afrika und aus Asien. Und da sie Repräsentanten der Menschen waren, stellten sie dann auch die drei Altersstufen dar, alt, mittelalt und jung. Und als Vertreter der drei Kontinente bekamen sie die entsprechenden Reittiere dazu. Das war das Kamel, der Elefant und das Pferd. Und da man dann das Alte Testament heranzog und die Prophezeiung las, dass Könige aus Tarschisch und Saba Gold bringen würden zu dem Messias, so hat man das interpretiert, war klar, das mussten natürlich auch Könige gewesen sein. Und so ist spätestens um 600, 700 das Bild der drei fest, sogar die Namen sind bereits fest, wenn man in Ravenna oder in Rom sich in den entsprechenden Kirchen umschaut, so stehen schon die Namen Kaspar, Melchior und Balthasar dort. Es ist aber noch keiner schwarz von den dreien, das kommt etwas später. Unter Beda Venerabilis, etwa um 800 herum, wird dann der Melchior, überwiegend der Melchior, manchmal auch der Balthasar, zum Mohren gemacht. Ein Wort, das man ja heute fast gar nicht mehr sagen darf. Aber auf diese Art und Weise entwickeln sich diese drei Figuren und bekommen eine ganz besondere Bedeutung. Auf der anderen Seite sind sie nirgendwo präsent. Man wusste nicht, wo die Reliquien waren. Und das kam erst durch den Krieg gegen Mailand zutage. Dort fand man die Gebeine der heiligen drei Könige im Jahr 1158.
Sie sprechen schon die Reliquien an. Vielleicht ganz kurz nochmal auch den biblischen Verweis bei Jesaja. Wer wird ja auch auf die drei Könige hingewiesen? Da heißt es einfach so schön: Steh auf, Jerusalem, werde Licht, denn dein Licht ist gekommen und die Herrlichkeit des Herrn ist über dir aufgegangen. Und es ziehen die Nationen und Könige zu deinem Licht hin. Und weiter heißt es eben: Da wirst du es sehen und vor Freude strahlen und dein Herz wird beben und weit werden, denn die Fülle des Meeres wird sich zu dir wenden, der Reichtum der Nationen zu dir kommen. Da steckt ja schon eine ganze Menge auch an Andeutungen drin. Ist das so die Stelle schlechthin, die man dann auch aus dem Alten Testament hernimmt, um hier schon den Weg zu weisen zu den drei heiligen Königen?
Das ist eine Stelle. Es gibt die weitere, die von den Königen spricht, die heranziehen, um Geschenke zu bringen. Das kommt weiter mit hinzu. Hier ist die Lichtsymbolik halt eben das Interessante, dass nämlich dass ein Bild aufgenommen wird, das im Neuen Testament dann vor allen Dingen im Johannesevangelium noch einmal eine besondere Bedeutung bekommt, nämlich wo Jesus die Lichtmetaphorik anwendet: Ich bin das Licht der Welt. Dies wiederum wird übertragen dann auf den Stern von Bethlehem, der dann ausgedeutet wird als eine Personifizierung des Neugeborenen. Dass dieser Stern dann dargestellt wird in der Form, wenn man mittelalterliche Bilder sieht, da sieht man den achtzackigen Stern mit einem Kind in der Mitte, das diesen Stern symbolisiert oder das dieser Stern ist.
Der Stern, ja, der ist natürlich auch ganz entscheidend, immer bei den Sternsingern dabei. Der Wegweiser, ohne diesen Stern gibt es diesen Aufbruch ja auch gar nicht. Und der Stern von Bethlehem ist auch etwas ganz Besonderes. Welche Bedeutung steckt denn dahinter, auch hinter dieser Zahl der 8, der 8 Zacken von diesem Strahlenkranz?
Der Stern zum einen ist natürlich die alte Vorstellung, die es im Orient gab, dass für jeden Menschen, der geboren wird, auch ein Stern entsteht, der mit ihm dann auch wieder untergeht. Jeder Mensch hat seinen Stern. Und so gab es auch die Idee, dass die Sterndeuter in dieser Erscheinung, die sie sahen, deuteten, dass der Messias geboren sein muss, ein neuer König, ein bedeutender König, nicht irgendeiner, und sie dann nach Jerusalem gezogen sind, in der Annahme, er müsse ja dann am Königshof sein. Dieser Stern wird immer in einer besonderen Form dargestellt. Der Stern von Bethlehem, wenn man ihn auf alten Krippen, alten Darstellungen sieht, wird er als Komet dargestellt, aber meistens ist er achtzackig. Und diese 8 Zacken haben eine besondere Bedeutung, denn sie verweisen auf den 8. Tag, an dem Jesus auferstanden ist, der Tag nach dem Schabbat. Und dieser 8. Tag, das ist der, der das Christentum eben prägt und entstehen lässt. Und deshalb ist die 8 eines der Symbole der Christen schlechthin von den Anfangen an, neben dem Fisch, der den Namen Ichthys, also Jesus Christus, symbolisiert, ist es diese Achtzackigkeit, die dann vor allen Dingen in den alten Baptisterien, also den großen Taufbecken, in die man hineinstieg, zur Erwachsenentaufe, die sind alle achteckig, denn sie symbolisieren, dass derjenige, der getauft wird, mit Christus stirbt und mit ihm aufersteht. Und die Taufbecken, die dann danach gebaut werden, für kleine Kinder, als man dann nicht mehr Erwachsene, sondern die kleinen Kinder taufte, sind in der Romanik nahezu alle achteckig. Auch viele Kirchen sind als Oktogone gebaut worden. Und diese 8 wirkt so lange nach, dass selbst zu dem Zeitpunkt, als man Zahlensymbole suchte, man die 8 für die Ewigkeit genommen hat, indem man sie auf die Seite legte und so zur Endlosschleife machte und die 8 seitdem eben als schräg gelegte Ziffer auf die Ewigkeit verweist.
Heute kann man, wie Sie sagen, zwar nicht mehr in das Taufbecken hinunterschreiten und sich taufen lassen im Sinne von Untertauchen, aber man kann etwas anderes tun. Man kann nämlich unter den Reliquien der heiligen drei Könige hindurchschreiten. Und das hat damit zu tun, dass es hier viele Veränderungen gegeben hat. Jetzt haben wir Sie ja direkt, ich will nicht sagen direkt vom Schrein aus Köln bei uns zu Gast heute, aber so ähnlich vielleicht schon, denn ich denke, für Sie hat das eine besondere Bedeutung. Wahrscheinlich auch, dass die Reliquien dort im Kölner Dom verehrt werden, dass eben dort dieser Schrein ist und dass er umgestaltet wurde, zuletzt eben 2004, so dass man ja heute nochmal eine ganz andere Erfahrung damit auch haben kann. Was hat das für Sie bedeutet, dieser Reliquienschrein? Und dann natürlich auch einen Schritt zurück in die Geschichte. Was haben diese Reliquien ausgelöst?
Also die gegenwärtige Aufstellung nimmt einen alten Gedanken auf. Wenn jemand heilig wird, wird er zur Ehre der Altäre erhoben. Das heißt, seine Reliquien kommen auf den Altar, in der Regel in Form eines Schreines. Und das Mittelalter kannte die Aufstellungsform in der Weise, dass man unter einem Schrein durchgehen konnte. Hintergrund ist der Gedanke, dass jemand, der heilig geworden ist, mit seiner Seele zwar im Himmel ist, aber seine Gebeine, die dann ebenfalls heilig sein müssen, sind auf der Erde. Und von dieser Heiligkeit kann man mitnehmen, indem man die Gebeine berührt, an ihnen nah vorbeigeht und die Aura der Heiligkeit auf sich wirken lässt. Das ist der Grund dafür, dass man zu den Reliquien wallfahrtet und pilgert, dass man sich ihnen nähert, dass es bestimmte Dinge gibt, zum Beispiel Heiligenbildchen, die man an diesen Schrein hält und dann mitnimmt. Das ist eine Form gewesen, die im ganzen Mittelalter im Kölner Dom üblich war. Diese Aufstellung, die seit 2004 im Kölner Dom jetzt üblich ist, nimmt also einen uralten Gedanken auf. Die Gebeine der Heiligen Drei Könige, die 1158 in Mailand aufgefunden wurden, sind nach Köln gebracht worden. Sie sind am 23. Juli 1164 in Köln angekommen. Das ist ein Termin, der früher auch immer gefeiert wurde. Translationsfest wurde das genannt. Und diese Gebeine wurden in Köln so hoch angesehen, dass man einen besonders kostbaren Reliquienschrein herstellen ließ. Es ist heute der größte und kostbarste aus dem ganzen Mittelalter. Der ist in der Zeit zwischen 1180 und 1220 entstanden. Dieser Schrein war dann zunächst in der alten romanischen Kathedrale in Köln aufgestellt, die man aber dann als zu unwürdig empfand für diesen Schrein. Also man wollte für das Goldene Haus, so nannte man den Schrein, ein Zelt des Himmels haben, das alles bisher Gekannte in den Schatten stellt. Und so kam man auf die Idee, einen gotischen Dom zu bauen. Und da wurde 1248 der Grundstein gelegt zu und 1322, als der Chor des Domes fertig war, hat man den Schrein dort aufgestellt, und zwar in der Achskapelle, also in der östlichsten Kapelle des Domes überhaupt. Das sollte aber nicht der Aufstellungsort sein, der, wenn die Kathedrale fertig war, gesucht worden ist, sondern er sollte unter der Vierung des Domes stehen. Also wo die Seitenschiffe und das Längsschiff sich kreuzen. Das kann man auch heute noch daran erkennen, dass das Vierungstürmchen, das oben auf dem Dom steht, einen Stern auf der Spitze trägt, also kein Kreuz, sondern eben diesen Stern der drei Weisen. Diese Vorstellung und diese Aufstellung im Dom, der dann nicht fertig gebaut wurde, sondern im 16. Jahrhundert als Bauruine dastand, bis er im 19. Jahrhundert dann endgültig festgestellt wurde. Dieser Schrein hatte aber nicht nur ein religiöses Programm, sondern auch ein politisches. Man muss sehen, dass in der Zeit, wo diese Gebeine nach Köln kommen, die Debatte entstanden war um die Frage, wer ist die rechte Hand Christi auf dieser Welt? Ist das der Papst? Ist das der deutsche oder der römische Kaiser? Oder ist es der Kaiser, der in Byzanz sitzt? Denn alle drei beanspruchten für sich diese Rolle. Und in diesem Zusammenhang war der Kölner Erzbischof involviert, weil er den deutschen König weihte. Und er muss wohl erkannt haben, dass der Besitz der Heiligen Drei Könige für den Kölner Erzbischof und für den, der die Könige weiht, ein besonderes Unterpfand war. Und er hat deshalb diese Gebeine nach Köln gebracht. Und sie haben auch den entsprechenden Stellenwert gewonnen. Nicht nur die deutschen Könige, die in Aachen geweiht wurden, pilgerten nach Köln und beteten dann am Schrein der Heiligen Drei Könige, sondern auch Diese besondere Rolle kann man erkennen, wenn man sich den Schrein etwas genauer anschaut. Die Frontpartie, in der Mitte sitzt die Gottesmutter und hat auf ihrem Schoß das Jesuskind. Die Maria ist natürlich damit der Thron Christi. Und vor ihr stehen die drei Könige und beten das Jesuskind an. Also die übliche Szene, die man in der Kunstgeschichte Adoration nennt. Aber hinter den drei Königen steht ein weiterer König. Das ist nämlich der damalige Gegenkönig Otto IV., der sich hier als der vierte der heiligen drei Könige beteiligt und auf diese Art und Weise klar macht, ich bin nicht nur der, der das Gold gestiftet hat für diesen Schrein, sondern ich sehe mich auch in der Tradition der heiligen drei Könige und ich beziehe meine Macht und mein Recht direkt von Gott. Also der Titel von Gottes Gnaden wird hier bildhaft dargestellt und man wollte auf diese Art und Weise deutlich machen, der deutsche König und der deutsche Kaiser sind nicht von des Papstes Gnaden. Es ist also auch ein politisches Programm, das dahinter steht. So werden die drei Könige zu den Patronen der deutschen Könige. Und was für Könige gut ist, das ist für die Allgemeinheit gerade recht und billig. So wie die Könige die drei Könige verehrten, so kam dann die Bevölkerung auch nach Köln. Und so findet man die Pilgerabzeichen, die man in Köln erwerben konnte, von Ungarn bis Schottland und rauf nach Skandinavien und nach Südspanien. Also in ganz Europa sind sie verbreitet.
Jetzt machen Sie uns ja richtig anschaulich, wie in so einem Gebäude, in diesem Dom, dann ja letztendlich auch eine ganze Theologie drinnen steckt, in jedem Stein, wie er angeordnet ist. Und ich denke, das haben die Menschen ja heute weitgehend so gar nicht mehr verinnerlicht. Damals konnten sie vielleicht nicht lesen, nicht schreiben, aber sie konnten eben diese Bilder auffassen und verstehen. Heute müsste man wahrscheinlich erst wieder eine Führung machen, um wieder rückwirkend sozusagen von der Verschriftlichung in das Bild hineingeführt zu werden und das wieder alles zu verstehen, was das auch zu bedeuten hat.
Ja, richtig. Man muss also tatsächlich Übersetzungstätigkeit machen. Man muss erläutern und erklären, was das ist und was das bedeutet. Es gibt aber auch Leute, die interessieren sich von alleine dafür. Ich habe 1998 erlebt, als Clinton, der damalige amerikanische Präsident, zu einem Gipfeltreffen hier in Köln war, dass er im Chorgestühl stand und seiner Frau und seiner Tochter im Chor die Fresken erklärte, die die heiligen drei Könige darstellten. Er war nämlich als Student in Oxford und von Oxford nach Köln gekommen, um sich das als Student schon einmal anzusehen und hatte das nicht vergessen und konnte das tatsächlich seiner Familie noch erklären.
Tja, das sollst du auch mal geben.
Ja, ausgerechnet bei Clinton. Da hätte man es wahrscheinlich nicht erwartet.
Sagen Sie, Herr Professor Beckoberti, hat denn die Verehrung der heiligen drei Könige damals so eine ganze Wallfahrtsbewegung auch durch diese Reliquien losgetreten? Beziehungsweise hat sich das bis heute gehalten? Oder welche Veränderung hat es da gegeben?
Also die Wallfahrt zu den heiligen drei Königen bricht in der Zeit der Aufklärung zusammen. Sie wird zum Teil verboten und zum Teil wird heftige Propaganda gegen Wallfahrt und Pilgern und gegen die heiligen drei Könige gemacht, sodass das in sich zusammenbrach. Es war zum Teil so wirksam, dass die heiligen drei Könige oder der Schrein der heiligen drei Könige in die Schatzkammer gestellt wurden. 1864 bis 1920 war der Dreikönigenschrein gar nicht mehr im Kölner Dom, sondern nebenan in der Schatzkammer, weil selbst die Domherren das für nicht mehr zeitgemäß hielten. Das muss man auch dabei sehen. Vorher ist es so, dass die drei Könige die Patrone aller Wallfahrer sind. Das ist das eine. Das heißt, man versuchte sich also ein Pilgerzeichen aus Köln mitzunehmen, das einen auf der Wallfahrt schützte. So war die Vorstellung. Und es gab Wallfahrten von großem Ausmaß. Eine der interessantesten ist die der Ungarnpilger. Die heißen Ungarnpilger, obwohl die wenigsten von denen aus Ungarn kamen. Aber sie waren unten in dem Gebiet um Siebenbürgen herum angesiedelt. Menschen, die aus dem Rhein-Maas-Gebiet stammten und dort unten hingezogen waren, weil ihnen dort Land versprochen worden war, was sie auch bekommen hatten. Aber ihre Bindung an die Heimat war so stark, dass sie alle 7 Jahre von dort unten hier nach an den Rhein pilgerten. Man traf sich in Andernach. Von Andernach zog man dann in Prozession nach Köln, war ungefähr einen Monat in Köln, zog dann nach Aachen und in Teilen noch nach Trier oder Düren und dann wieder zurück nach Andernach. Und von da aus löste man die Gruppe auf und zog einzeln wieder nach Hause. Das kann man nachweisen von etwa dem 14. Jahrhundert bis 1800 und noch etwas. Und da sind zum Teil Zehntausende nach Köln gekommen und verehrten die Heiligen Drei Könige. Und das waren Menschen, die brachten nichts mit. Sie wurden von den Kölnern und den Aachenern beköstigt, gekleidet, ärztlich versorgt, notfalls auch begraben, wenn das sein musste. Das heißt, die Wallfahrtsstädte verdienten nichts an ihnen, sondern sie nahmen die Frömmigkeit dieser Menschen so auf, dass sie das so weit unterstützten, wie sie das irgendwie konnten. Das ist etwas, was man einmal bedenken muss, wenn man über Wallfahrt nachdenkt, dass man sich wirklich diesem Risiko aussetzt, diesen weiten Weg zu Fuß zu gehen. Denn die wenigsten hatten sich ein Pferd leisten können oder fuhren mit dem Schiff, sondern den größten Teil des Weges musste man zu Fuß ablegen. Und diese Wallfahrt also endet so nach 1800, 1820, 30, da wird das immer weniger, bricht dann ganz zusammen und erst mit dem Weltjugendtag wieder, das heißt mit dem Domjubiläum 98, beginnt der Gedanke wieder einer Wallfahrt. Während des Domjubiläums gibt es diese Wallfahrt und das war überwältigend, welches Interesse die Menschen daran hatten. Dann hat man überlegt, ob man eine Wallfahrt wieder einrichtet, aber kam nicht so richtig in die Gänge. Und mit dem Weltjugendtag wurde noch einmal ein Beleg für das große Interesse an den drei Königen deutlich. Und danach begann man nun, jetzt diese Wallfahrt wieder einzurichten. Und sie hat in diesem Jahr zum zweiten Mal wieder stattgefunden. Und ich glaube, sie hat eine Chance für die Zukunft.
Kaum vorstellbar, aber wahr. Ich denke, auch unter welchen Umständen damals Pilgerreisen stattgefunden haben, wenn wir das heute vergleichen, wie wir so zu manchen Orten mit dem Flugzeug hinpilgern. Ja, wir möchten auch Ihnen die Gelegenheit geben, ein wenig zu pilgern. Allerdings machen wir keine großen Schritte, sondern vielleicht nur in die besinnliche eigene Gedankenwelt mit ein paar Takten Musik. Danach hören wir uns hier wieder bei Credo mit dem Thema Es führt drei König Gottes Hand, die heiligen drei Könige in Verehrung und Brauchtum mit Professor Dr. Manfred Becker Huberti. Sie haben eingeschaltet bei Radio Horeb und Radio Maria in Südtirol. Wir sprechen heute in Credo über das Brauchtum der heiligen drei Könige. Mein Name ist Anjuta Engert und zu Gast ist Professor Dr. Becker Huberti, zugeschaltet aus Grevenbroich. Ja, wir haben eigentlich noch gar nicht so viel über die Legenden gesprochen, die sich so um die drei heiligen Könige ranken. Und vor allem auch die Frage, was denn diese Legenden auch für ein religiöses Brauchtum in den Herzen vielleicht auch der Menschen durch die Zeiten hindurch ausgelöst haben.
Also die Legenden der heiligen drei Könige, die wir kennen, die verdanken wir Johannes von Hildesheim, der sie geschrieben hat im Auftrag eines Bischofs, nämlich eines ehemaligen Kölners, der hier aus dem Kölner Land kommt und dann 200 Jahre nach der Ankunft der Reliquien in Köln die passende Legende schrieb. Das Interessante ist, dass in den Legenden das Brauchtum schon vorkommt, das zu der damaligen Zeit üblich war, nämlich das Tragen eines Sternes, das Folgen diesem Stern, also Grundelemente, wie wir es beim Sternsingerbrauchtum auch heute noch kennen. Die Legende erklärt auch, wie die heiligen drei Könige nach Mailand gekommen sind. Aber alles das ist historisch nicht belegbar. Und die Legende schafft damit nach hinten, eine Geschichtlichkeit, die man durch nichts belegen kann. Wir wissen nur legendarisch, wie die Gebeine, die für die Heiligen Drei Könige gehalten werden, nach Mailand gekommen sein sollen, durch einen Bischof Eustorgius, der dieses Geschenk von Byzanz bekommen hat, weil er Bischof in Mailand wurde. Ob das so gewesen ist oder wie auch immer, das weiß man nicht. Es gibt nur in der entsprechenden Kirche St. Eustorgio in Mailand ein großes Grab, das möglicherweise aus dieser Zeit vorher stammt. Wie alt das Grab ist, wann es dorthin gekommen ist, es ist alles offen. Und die Behauptung der kultischen Verehrung der Heiligen Drei Könige in Mailand, bevor sie dort also wegkamen nach Köln, die lässt sich historisch auch nicht nachweisen. Also es gibt keinerlei Belege dafür, dass die Heiligen Drei Könige in Mailand liturgisch verehrt wurden. Dies alles hat die Legende aber aufgestellt und gebracht und hat dann die Geschichte der Heiligen Drei Könige entsprechend ausgemalt, wonach sie zurückgezogen sind von Bethlehem nach Hause, sich später haben zum Priester und Bischof weihen lassen und dann kurz nacheinander gestorben sind. Und ihre Reliquien wurden dann von der Kaiserin Helena aufgefunden, nach Konstantinopel gebracht. Und von Konstantinopel aus kamen sie dann nach Mailand und dann schließlich nach Köln. Die Mailänder haben den Wert dieser Reliquien offensichtlich auch erst erkannt, nachdem sie in Köln so verehrt wurden. Von da an haben sie dann immer wieder versucht, diese Reliquien zurückzubekommen. Auch Karl Borromäus, es gibt einen schönen Schriftwechsel, wie er sich an den Nuntius hier in Deutschland wendet und fragt, ob es eine Chance gäbe, wieder an die Reliquien zu kommen. Und der Nuntius erklärt ihm, also die würden selbst in der Nacht so gut bewacht, dass es keine Chance gäbe, diese Reliquien zu rauben. Erst unter Kardinal Schulte, nach 1900, ist den Mailändern ein Teil der Reliquien zurückgegeben worden, so dass sich in St. Eustorgio heute auch wieder drei Königsreliquien befinden.
Entscheidend ist natürlich auch bei den drei heiligen Königen die Geschenke, die sie mitbringen, nämlich Gold, Weihrauch und Myrrhe. Das wissen wir ja alle, aber die Symbolkraft dieser kostbaren Gaben, die scheint ja auch die Kuppel der irdischen Welt irgendwie zu sprengen und auch einen Blick in das himmlische Reich Gottes freizugeben. Herr Professor Becker-Huberti, nehmen Sie uns doch einfach einmal mit auf den Weg in diese sinnbildliche Welt.
Richtig, die Geschenke waren symbolische Geschenke. Das Gold gilt dem König dieser Erde. Das Kostbarste ist ihm gerade gut genug. Der Weihrauch ist ein Geschenk, das sich selbst erklärt, denn der Weihrauch steigt nach oben, wie das Gebet nach oben steigen soll. Der Weihrauch gehört Gott. Also, wenn ich jemandem Weihrauch schenke, deute ich auf diese Art und Weise seine Göttlichkeit an. Und die Myrrhe, die deutet an, dass derjenige mit dem Tod zu tun haben wird, denn die Myrrhe wird zum Einbalsamieren der Leiche gebraucht, auch zum Sedieren, also in dem Essig, der Christus angeboten wurde am Kreuz, gestrengt in einen Schwamm, da war natürlich auch Myrrhe enthalten, was ein wenig betäuben sollte. Jesus hat dies ja damals dann abgelehnt. Aber zumindest diese drei Geschenke verdeutlichen in ihrer Symbolkraft, der diese Geschenke bekommt, ist nicht irgendeiner, ein liebes kleines Knäblein, das dort in der Krippe liegt, sondern das ist der, der am Kreuz sterben wird. Und diese Symbolik, die findet sich immer wieder, zum Beispiel in der Legende, dass das Holz vom Kreuz und das Holz von der Krippe vom gleichen Baum stammen. Oder es gibt Krippen, die dargestellt werden und im Hintergrund des Stalles hängt schon ein Kreuz an der Wand, was natürlich völlig anachronistisch ist, aber auf diese Art und Weise wird ausgesagt, Achtung, hier geht es nicht um liebliche Romantik, hier geht es darum aufzuzeigen, dass Gott unter den widrigsten Bedingungen Mensch geworden ist, so wie jeder von uns und auch der sein wird, der unter widrigsten Bedingungen sterben wird.
Wenn wir mal schauen, wie die Menschen die drei heiligen Könige auch verehrt haben, nämlich vor Jahrhunderten noch. Und da gab es ja auch für viele Phänomene noch gar keine wissenschaftlichen Erklärungen. Und in diesem volksfrommen Brauchtum, da wurden ja den drei heiligen Königen, wie Sie es in Ihrem Buch schildern, offenbar auch geradezu magische Kräfte zugesprochen. Da dienten sie etwa als Allheilmittel im täglichen Leben gegen allerlei Widrigkeiten wie Krankheiten, Unwetter und Dämonen. Wie ist denn da eigentlich auch das Verhältnis von ja fast magischem Brauchtum und Liturgie zu sehen? Gibt es da eigentlich noch eine Schnittmenge?
Also es gibt zumindest heftige Überschneidungen und das muss man einfach zur Kenntnis nehmen, dass das so ist. Man kann das Dreikönigswasser zum Beispiel, das man am Dreikönigstag dann bekam, sehen als ein volksfrommes Brauchtum, dass man dieses Wasser zu bestimmten Gelegenheiten benutzt oder braucht und dann hofft auf Hilfe und auf Heilung. Man kann es natürlich auch magisch gebrauchen und davon ausgehen, dass wenn man es benutzt, dass dann automatisch diese Heilung zu erfolgen habe. Die Kirche ist in diesem Punkt relativ vorsichtig immer gewesen und hat versucht, sich vor diesem Aberglauben zu bewahren, was ihr nicht immer gelungen ist und was die Leute auch nicht unbedingt hören wollten, sondern sie wollten das andere haben. Also das Verfügen über Heil und Heilung ist natürlich immer besser, als es erbitten zu müssen und eventuell erleben zu müssen, dass es nicht funktioniert. Von daher ist Magie und Aberglauben eine Schwester der Religion und der Pastoral.
Hm. Kann man denn sagen, dass die drei heiligen Könige in gewisser Weise auch eine Sonderstellung eingenommen haben oder auch immer noch einnehmen gegenüber anderen Volksheiligen?
Natürlich. Es sind die einzigen, die das Jesuskind in der Krippe gesehen haben, die in Form von Reliquien auf uns gekommen sind. Das war der feste Glaube der Menschen. Das heißt, es gibt nichts anderes, was so nah mit Gott in Berührung gekommen ist, wie eben diese Gebeine. Und das übertrug sich natürlich auf den, der sie verehrte. Die Ehrwürdigkeit eines Verehrten hat auch immer etwas für den Verehrer übrig.
Wenn ich jetzt persönlich Sie frage, was Sie denn eigentlich an den drei heiligen Königen am meisten fasziniert hat, also vielleicht auch, naja, ich meine, Sie haben natürlich ein ganzes Buch geschrieben, aber vielleicht gab es da auch einen Anstoß, wo Sie gesagt haben, da ist schon immer etwas gewesen, was mich einfach berührt hat.
Was mich am meisten an den heiligen drei Königen berührt, ist, dass sie einem Stern folgen, dass sie eine Vision haben und dass sie dieser Vision folgen und dass sie alle Mühe und alle Arbeit auf sich nehmen und alles liegen lassen, um dieser einen Vision zu folgen. Dieses ausgerichtet sein auf etwas Übernatürliches, dieses schauen können auf ein Zeichen und das sich in Besitz nehmen lassen, das ist etwas, was mich schon fasziniert hat. Denn das ist zeitlos und das ist auch etwas, was man gewinnend erkennen kann, wenn man sich mit den heiligen drei Königen beschäftigt, dass Leute aber hunderte von Kilometern unterwegs sind, um dieser Idee zu folgen und zu schauen, was da dran ist, um dann das Verrückteste, was es geben konnte, die Vorstellung, dass Gott Mensch wird und dass in dieser Armseligkeit, dass sie das akzeptiert haben, das ist etwas, was uns Bescheidenheit beibringen kann.
Ist es auch das, was letztendlich zu der Legende vom vierten König dann inspiriert hat?
Das ist noch so ein Nebeneffekt, der dabei eine Rolle spielt. Die Erzählung vom vierten König ist insofern interessant und etwas anders in der Deutung als die Geschichte, von der wir gerade sprachen, weil der vierte König die Frage an uns ist, wären wir denn mit den drei Königen mitgezogen? Und wenn wir mitgezogen wären, wie wäre es uns ergangen dabei? Wenn wir zum Beispiel abgehangen worden wären auf dieser Reise, wie hätten wir dieses Jesuskind gesucht? Und wenn wir es nicht gefunden hätten, hätten wir die Suche dann aufgegeben oder hätten wir weitergesucht? Und die Erklärung, die diese Geschichte mit sich bringt, ist, dass man diesen Jesus zu allen Zeiten finden kann. Man kann ihn immer wieder finden und man findet ihn ebenso, wie Jesus selber es beschrieben hat, was du dem geringsten meiner Brüder getan hast, das hast du mir getan. Man findet Jesus Christus in jedem, der gedemütigt ist, der niedergedrückt ist, vielerlei Gestalten und nicht alleine in der Krippe und nicht alleine am Kreuz. Und dieser Weg zu unseren Mitmenschen, der steht uns zu jeder Zeit offen.
Jetzt haben wir ja schon von Brauchtum gesprochen, vom Brauchtum, das der Vergangenheit angehört. Jetzt stellt sich die Frage, was ist denn heute eigentlich geblieben, beziehungsweise welche Anregungen geben Sie denn eigentlich auch selber dann zur Gestaltung des Dreikönigsfestes in der Familie weiter? Denn auch das ist ja Thema des Buches über die drei heiligen Könige, wo Sie nicht nur Geschichte und Geschichten, Legenden, Bräuche, aber eben auch Anregungen für die eigene Gestaltung des Festes zwischen zwei Buchdeckeln vereint haben.
Also die Christen sind eine Erzählgemeinschaft und sie leben vom Memorieren ihrer eigenen Geschichte. Am Dreikönigstag kommen die drei Könige in der Krippe bis an die Krippe heran. Sie sind ja die ganzen Tage vorher unterwegs gewesen und nun stehen sie an der Krippe. Dazu kann man passend die Geschichte der drei Könige erzählen. Es gibt immer einen feierlichen Gottesdienst im Kölner Dom. Es gibt die Aussendung der Sternsinger. Es gibt also vielerlei Gelegenheiten, die man verknüpfen kann mit diesem Tag, um ihn in das Bewusstsein der Kinder, der Erwachsenen zu holen und auch zu versuchen, verschiedene Aspekte der Bedeutung der drei Könige wieder lebendig zu machen. Es kommt auf uns an, ob wir in der Lage sind, so etwas weiterzugeben und es zu Gehör zu bringen.
Wie haben Sie es selber gehalten als Familienvater, als sozusagen Ihre beiden Kinder noch mit im Haus lebten?
Wir haben eine Krippe aufgestellt gehabt, wo das natürlich praktiziert wurde, was ich gerade beschrieben habe. Wir sind im Kölner Dom gewesen, zu den Gottesdiensten, und wir sind am Schrein gewesen der Heiligen Drei Könige, und meine Kinder haben natürlich auch bei den Sternsingern mitgemacht.
Ja, aber Sie schreiben auch selber, dass Sie sich etwas unheiligen Zorn Ihrer Frau auf sich gezogen haben, indem Sie sich einfach so tief in dieses Thema hineinversetzt haben. Das wird ja nicht nur bei diesem Thema so gewesen sein. Ist denn da überhaupt noch auch groß dann Zeit geblieben, um das Geschriebene auch in die Tat umzusetzen?
Also das auf jeden Fall, denn das Leben kommt vor dem Schreiben. Das muss man immer nüchtern so sehen und dafür muss man auch sorgen. Man darf sich nicht vergraben und aus der Wirklichkeit hinwegbegeben. Also das Leben ist immer wichtiger als der geschriebene Text. Nur das andere muss auch in irgendeiner Form möglich sein. Das dauert dann manchmal länger, als es dauern würde, wenn man seine gesamte Zeit für so etwas aufwenden kann. Aber man kann es dann auch wiederum in verschiedene Dinge mit einbringen, wie zum Beispiel in journalistische Texte, in Radiointerviews oder bei sonstigen Gelegenheiten. Die Menschen dürsten danach, dass man ihnen die Bilder und die Symbole wieder erläutert und erklärt. Und wir, die wir uns noch in diesen Dingen auskennen, bemerken das oft gar nicht. Das heißt, da ist unsere Dolmetscherfunktion gefragt, denn wir müssen den anderen helfen, Dinge zu verstehen, die sie von alleine nicht mehr verstehen.
Und was bemerken Sie jetzt in Ihrer Umgebung vielleicht auch, wo noch wirklich Brauchtum lebendig ist? Also beispielsweise des Brauchtums auch des Dreikönigskuchen. Wird sowas denn noch in den Gemeinden oder auch in den Familien dann wirklich so gehandhabt?
Hier im Rheinland gibt es das eigentlich nicht mehr. Das alte Bohnenfest ist hier faktisch ausgestorben. Aber im Elsass und in der Schweiz, da gibt es das noch. Da können Sie zum Beispiel in Lebensmittelläden kleine Porzellanfigürchen oder Kunststofffigürchen kaufen, die man dann in den Kuchen einbackt anstelle der Bohne. Die man finden muss. Wer sie findet, ist dann der Bohnenkönig. Und das Ganze ist ja ein Königsspiel gewesen, das am Dreikönigsabend stattfand. Das gibt es nicht mehr. Es hat hier, als ich Kind war, noch die Bohnenkönigin gegeben, aber die wurde beim Maskenball dann ausgewählt. Die Verbindung zum alten Bohnenfest war den Menschen überhaupt nicht mehr bewusst. In dem Maße aber, wie man so etwas wieder erläutert und erklärt, kann man Dinge wieder in Gang setzen. Also das Bewusstsein, dass Karneval mit drei Königen beginnt, hat in Köln dazu geführt, dass die Karnevalssession mit einem feierlichen Gottesdienst der Karnevalisten im Kölner Dom beginnt. Und das ist nicht irgendeine Gaudi, die da stattfindet, sondern ein ernsthafter Gottesdienst, der natürlich unter dem Thema der Freude steht. Da darf man drüber sprechen und darüber darf man nachdenken. Das ist keine Clownerei. Und auf die Art und Weise wird die Herkunft des Karnevals wieder deutlich. Karneval beginnt in der Kirche.
Haben Sie denn auch Rückmeldungen bekommen, so dass Sie sagen können, ja, also dafür war eigentlich meine Arbeit, meine Recherche, mein ganzes Suchen auch lohnenswert. Ich habe das Buch jetzt eben nicht nur für eine bestimmte Zielgruppe geschrieben, sondern so ein bisschen auch für die Allgemeinheit, ein Hausbuch, wie Sie sagen.
Aber ja, ich bekomme Reaktionen von Menschen, die das lesen, die mich darauf ansprechen, die mir E-Mails schicken und die mich, sagen wir mal, auch darauf aufmerksam machen, ich habe noch da diese Abbildung gesehen oder ich kenne noch dieses oder jenes, so dass man das irgendwann auch noch erweitern kann. Das andere ist, es gibt jede Menge Menschen in den Medien, die auf diese Art und Weise auf dieses Thema kommen und sagen, meine Güte, kann man darüber nicht mal eine Sendung machen? Kann man darüber einen Fernsehbericht machen? Und so ist dieses Thema inzwischen bei den verschiedensten Sendern vorgekommen, bis hin nach Kanada, die sich jetzt mit dieser Thematik auseinandersetzen. Also ich glaube schon, dass so etwas wirkt und dass das ein Anstoß ist, sich mit dem zu beschäftigen und dass das dann auch dazu führt, dass Leute eine andere Perspektive gewinnen.
Sie haben an den Anfang ein sehr schönes Gebet eines Unbekannten gestellt. Die erste Strophe lautet da, zeige mir den Weg des Vertrauens unter dem leuchtenden Stern, wie die Weisen ihn gegangen zu ihrem König und Herrn. Zeige mir den Weg des Dienens, wie es Josef einst verspürt. Öffne mir Herz und Hände, Weg, der zum Nächsten führt. Schenke mir den Weg der Liebe, wie du Maria gesegnet. Gib mir die rechten Worte für jeden, der mir begegnet. Schenke mir den Weg des Dankens, den Lobpreis der Hirten im Feld. Gib mir das Herz, das voll Staunen sich für dich offen hält. Bleibe du an meiner Seite, verlasse mich nicht. Schenke auf den Weihnachtswegen mir wieder dein leuchtendes Licht. Was haben Sie damit gedacht? Sie haben das genau an den Anfang gestellt. Was verdichtet sich für Sie in diesem Gebiet?
Na, der Weg, auf den wir uns begeben, das ist nicht nur der Pilgerweg zum Schrein der Heiligen Drei Könige, sondern wir sind alle lebenslänglich auf dem Weg zur Heimat. Wir sind auf der Erde zu Hause, daheim sind wir aber im Himmel. Und das auf dem Weg sein und dabei nicht einfrieren und irgendwelche Gewohnheiten übernehmen, die nicht mehr änderbar sind, das ist das, was eigentlich das ausmacht. Wenn ich kein Vertrauen habe, kann ich mich nicht auf den Weg begeben. Wenn ich nicht bereit bin zu dienen, kann ich auch nicht führen. Wenn ich nicht bereit bin zu lieben, kann ich auch nicht geliebt werden. Wenn ich nicht danken kann, kann ich auch nicht geben. Alle diese Dinge hängen miteinander zusammen und sind Dinge, die der Christ beherzigen muss, wenn er als Christ unterwegs ist. Und wir sind alle unterwegs in der Zeit und auf dem Weg in die Ewigkeit.
Professor Dr. Becker-Huberti, wohin geht denn Ihre nächste Pilgerreise?
Meine nächste Pilgerreise, die wird sich wahrscheinlich wieder nach Kevela begeben. Das ist hier in der Nähe und das ist überschaubar. Das kann ich einrichten. Thematisch bin ich ständig auf anderen Pilgerreisen. Im Augenblick bin ich ein bisschen mit der Thematik Karneval und Kirche zugange, weil ich überlege, ob man nicht mal wieder diese Zusammenhänge aufzeigen muss, damit auf der einen Seite die Karnevalisten nicht außer Rand und Band geraten und vergessen, wo sie herkommen, und auf der anderen Seite die Kirche ihre Tradition vergisst, die sie in eben diesem Karneval zu verlieren hat, wenn sie die Beziehung dazu aufgibt.
Auch ein Thema, was uns dann im Kirchenjahr demnächst auch wieder begegnen wird und wo es auch interessante Zusammenhänge gibt.
In der Tat. Ja.
Herr Professor Dr. Manfred Becker-Huberti, ich möchte Ihnen ganz herzlich danken, dass Sie zu Gast waren hier bei Credo, bei Radio Horeb und Radio Maria in Südtirol. Vielen Dank für die Zeit, die Sie sich genommen haben.
Bitteschön.
Ja, das war das Thema heute. Es führt drei König Gottes Hand, die heiligen drei Könige in Verehrung und Brauchtum. Wenn Sie Interesse haben, diese Sendung noch einmal zu hören, dann haben Sie die Möglichkeit, einen Mitschnitt auf CD zu bestellen. Sie erreichen den CD-Dienst unter der 0700 75 25 75 20. Sie können natürlich auch gerne auf unsere Homepage gehen unter www.hore.org und dort direkt einen Mitschnitt bestellen oder auch dann die Sendung noch einmal nachzuhören. Wenn Sie Interesse haben an dem Buch von Professor Manfred Becker-Huberti mit dem Titel Die Heiligen Drei Könige, Geschichte, Legenden und Bräuche. Es ist im Greven Verlag in Köln erschienen. Sie können die weiteren Informationen gerne über unseren Hörerservice beziehen. Den erreichen Sie unter der 0700 75 25 75 25. Sie können die Informationen natürlich auch gerne auf unserer Homepage auf dem Infofeld für die Sendung bekommen. Ich danke Ihnen fürs Zuhören und wünsche Ihnen noch einen gesegneten Abend. Hier geht es gleich weiter mit dem Nachtgebet der Kirche. Machen Sie es gut. Es verabschiedet sich Anjuta Engert.
Liebe Zuhörer und Zuhörerinnen, vielen Dank, dass Sie unser CD- und Podcast-Angebot in Anspruch nehmen. Wir freuen uns, dass unsere Sendungen auf diese Weise Verbreitung finden. Dieser Dienst ist für Sie kostenlos. Allerdings bedeutet er für uns einen nicht unerheblichen Aufwand. Deshalb sind wir für jede Spende dankbar. In Deutschland können Sie diese bei der Ligabank Regensburg überweisen auf das Konto 7615 515. Ich wiederhole: 7615515, Bankleitzahl 750 903 00, 750 903 00. Alle Bankverbindungen können Sie über unsere Homepage horeb.org unter dem Menüpunkt Spenden einsehen. Dort besteht auch die Möglichkeit, online zu spenden, natürlich nach den neuesten Sicherheitsstandards. Sie können diese Informationen auch bei unserem Hörerservice unter 0700 7525 7525 erfragen. 0700 7525 7525. Von Montag bis Freitag zwischen 9 und 12 und 13 bis 16 Uhr. Vergelt's Gott für Ihre Unterstützung. Musik.